Ich lese uns aus dem Wort Gottes, Matthäus Kapitel 11, die Verse 16 bis 30. Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist den Kindern gleich, die am Markt sitzen und ihren Spielkameraden zurufen: Wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. Da sagen sie: Er hat einen Dämon. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Da sagen sie: Seht, was dieser Mensch für ein Fresser und ein Weinsäufer ist, ein Freund der Zöllner und der Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Zu der Zeit begann Jesus zu sprechen: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen gezeigt. Ja, Vater, denn so gefiel es dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn zeigen will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Worte des lebendigen Gottes.
Danke. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir brauchen es als Orientierung in dieser Welt. Danke, dass du es uns als Landkarte gegeben hast, um uns zurechtzufinden. Und wir bitten dich, weißt du uns nun den richtigen Weg hin zu der Einladung, die Jesus Christus für uns alle ausspricht. Amen. Ja, wie ihr schon gehört habt, war ich am Wochenende in Glasgow, und wie es mit solchen Reisen ist, weiß man nie so genau, wie sie ausgehen. Ich bin hier um 14.15 Uhr wieder angekommen und ich wusste nicht genau, ob ich hier wirklich predigen können würde. Habe Larry da in der Hinterhand gehabt, aber es ist dann alles gut gelaufen. Die Reise war total angenehm. Ich bin hier am MDR eingestiegen, ein paar Mal umgestiegen, Berlin ins Flugzeug und ab nach Glasgow, und genauso einfach war es wieder zurück. Aber ich denke, ihr wisst alle, nicht immer laufen Reisen so problemlos wie diese ab. Ein Umstieg übersehen, einmal auf dem falschen Gleis eingestiegen und sofort ist man in die falsche Richtung unterwegs. Umso tragischer, wenn es um eine einzigartige Einladung geht, zu der man eigentlich gehen sollte. Und auch im Leben kann man manchmal in die falsche Richtung unterwegs sein. Letzte Woche hatten wir gesehen, dass Johannes der Täufer auf einmal von Zweifeln darüber geplagt war, ob er nicht in die falsche Richtung unterwegs sein könnte. Er war in den Zug mit Jesus eingestiegen, bildlich gesprochen. Aber was er dabei erlebt hat, hat seine Erwartung nicht ganz erfüllt. Er sitzt im Gefängnis. Und nun will er sich bei Jesus nochmal vergewissern, dass er wirklich auch im richtigen Zug sitzt. Wie wir letzte Woche auch gesehen hatten, rühren diese Zweifel eben von falschen Erwartungen her. Wie sie so oft kommen, von falschen Erwartungen. Wie schon gesagt, Johannes saß unschuldig im Gefängnis, aber er hatte in Jesus den in der Bibel verheißenen Christus erkannt. Also den König, der für umfassende Gerechtigkeit sorgen würde in Gottes Plan. In seiner misslichen Situation erhoffte Johannes sich deshalb verständlicherweise, denke ich, von Jesus Christus Gerechtigkeit in einer sehr konkreten Form. Er wollte die Schlüssel zu seiner Zelle. Und auf solche Erwartungen antwortet Jesus ganz klar dem Johannes und sagt zu ihm, ja, das sind gute Erwartungen, das sind die richtigen Erwartungen, aber sie kommen zur falschen Zeit. Und damit dich falsche Erwartungen nicht in einen Strudel aus Enttäuschung, aus Zweifeln und letztlich Ablehnung hineinziehen, musst du dich von ihnen befreien. Du musst deine eigenen Vorstellungen den von Gott unterordnen. So viel als kurze Zusammenfassung von letzter Woche, und ich denke, die reicht auch als Einleitung für heute, denn sie hilft uns verstehen, was die Bibel in unserem Abschnitt meint, wenn sie den Ausdruck Buße tun in Vers 20 verwendet. Vielleicht habt ihr es gesehen, in Vers 20, dort wird es negativ ausgedrückt. Jesus fing an, die Städte zu schelten, weil sie nicht Buße getan haben. Buße tun ist letztlich genau das, wozu Jesus Johannes aufruft. Buße tun ist, wenn man sich von seinen eigenen Erwartungen und Vorstellungen ans Leben abkehrt und sie stattdessen denen von Gott unterordnet. Buße tun hat also zunächst mal nicht viel mit tun zu tun. Sie ist nichts Äußerliches, sie ist kein Handeln unsererseits, sondern sie ist etwas Innerliches. Genauer gesagt, es ist eine grundlegende Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Es ist die Entscheidung, dass man sein Leben Gott unterordnet. Im ursprünglichen griechischen Text steckt das auch schon im Wort. Es ist zusammengesetzt aus Sinn und Wandel. Wenn wir also in der Bibel von Buße tun lesen, dann sollten wir nicht an den Handeln unsererseits denken, sondern an einen Sinneswandel gegenüber Gott. Dieser Sinneswandel lässt uns zu Gott umkehren und mit ihm durchs Leben gehen, nicht von ihm weg. Um diese Buße oder auch Umkehr geht es auch in diesem Bibelabschnitt. Wir fahren heute im letzten Abschnitt einer Rede von Jesus fort. Dort beschreibt er das grundlegende Problem, von dem man sich abkehren muss, in diesem letzten Abschnitt. Umkehr beinhaltet neben der Hinwendung zu Gott auch immer die Abwendung von einer alten Einstellung. Und die Predigt beginnt heute damit, wovon wir umkehren müssen. Und danach schauen wir uns an die Gründe an, warum wir umkehren müssen. Und am Ende geht es darum, was Jesus denen verheißt, die tatsächlich umkehren. Also das sind unsere drei Punkte für heute. Und wie wir sehen werden, lädt Jesus uns ein, unter seiner Königsherrschaft Zufrieden und Ruhe mit ihm zu finden. Also schauen wir uns das der Reihe nach an. Zuerst, wovon wir umkehren müssen. Als Abschluss seiner Rede zu Johannes dem Täufer stellt Jesus einen Gegensatz zwischen dem Wirken von Johannes dem Täufer und seinem eigenen her. Das Wirken von Johannes war geprägt von Enthaltsamkeit und von warnenden Worten. Jesus dagegen ging mit anderen auf Hochzeitsfeiern. Nicht nur das, Jesus aß und feierte auch mit solchen Menschen, die von seinen frommen religiösen Zeitgenossen völlig vermieden wurden. Das waren zum Beispiel Zöllner, die für die römischen Besatzer Steuern eintrieben und nebenbei selbst ordentlich abkassierten. Aber auch viele andere, die von den Religiösen seiner Zeit als Sünder gebrandmarkt wurden und damit unberührbar waren, kein Kontakt möglich war. Jesus hatte für diese sehr unterschiedliche Herangehensweise schon vorher im Matthäusevangelium gute Gründe geliefert. Johannes war Wegbereiter für Jesus. Er sollte die Menschen auf den kommenden König vorbereiten und das beinhaltete eben die Buße, das Eingeständnis, dass man sich Gott bisher nicht untergeordnet hat. An Johannes Vorbild sah man, dass echte Reue darüber am besten in Enthaltsamkeit und sogar Fasten zum Ausdruck kam, so wie auch heute noch Zeiten des Fastens nicht abwegig sind, auch für Christen. Die Ankunft von Jesus dagegen ist der krasse Gegensatz, der Anlass zu größter Freude. Jesus selbst beschreibt sein Kommen wie die Ankunft des Bräutigams auf einer Hochzeit. Dazu passt kein Fasten, sondern festes Feiern. Und dieser Gegensatz gab dem Wirken von Johannes und Jesus einen völlig anderen Anstrich. Aber dem Anlass entsprechend haben beide alles richtig gemacht. Und die Botschaft war dieselbe. Also das Problem liegt nicht bei denen, bei Jesus und Johannes, wenn Menschen sie ablehnen. Das Problem liegt an der inneren Einstellung der Menschen, von der sie umkehren müssen. Jesus vergleicht die Menschen der damaligen Zeit, seine Zeitgenossen, mit eigensinnigen Kindern auf dem Marktplatz. Vers 17, wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Also sprich, hier ist das Problem eine Einstellung, die aus Prinzip Nein zu Gott sagt. Und schaut euch die entlarvenden Beobachtungen von Jesus in den Versen 18 und 19 an. Er sagt, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. Und dann sagten sie, er hat einen Dämon. Der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, isst und trinkt. Und da sagen sie, was ist dieser Mensch für ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und der Sünder? Ja, Jesus sagt, egal wie Johannes und er sich anstellen, seine Zeitgenossen finden garantiert einen Grund, um sie abzulehnen. Sie wollen sich Gott nicht unterordnen und für ihren Unwillen finden sie dann auch die richtigen Gründe, die sie brauchen, um ihn abzulehnen. Ja, sie rationalisieren ihre Rebellion gegen Gott und das zeigt uns, was uns vernünftig vorkommt. In dem Fall ist es Gott abzulehnen, ist nicht immer vernünftig. Oft ist es das, was unser Herz als vernünftig annehmen will. Ja, und hier fährt Jesus allerdings fort in Vers 19 und 10 und sagt, nicht alle werden mich ablehnen. Manche sind auch wirklich vernünftig. Die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Es gibt auch Menschen, die im Verhalten von Johannes und Jesus die Weisheit Gottes erkannt haben. Denen klar wurde, dass Johannes und Jesus dieselbe Botschaft von Gott brachten. Ihr Aufruf lautet, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Gottes Herrschaft war im Begriff anzubrechen in Jesus Christus. Und diese Erkenntnis bewegte manche Menschen zur Umkehr. Sie wurden zu Kindern der Weisheit. Und weil es Gottes Weisheit ist, zu Kindern Gottes. Auch wir müssen umkehren von der eigensinnigen Einstellung, die Gottes Himmelreich, seine Herrschaft über uns, aus Prinzip ablehnt. Der Einstellung, die Gott nicht Gott sein lässt, die ihm sagen will, was er zu tun hat, von der müssen wir uns abkehren. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Vielleicht ist es auch ein neues Mal. Vielleicht bist du schon lange Christ. Und vielleicht merkst du, boah, ich muss die Einstellung auch annehmen. Also wir haben gesehen, wovon wir umkehren müssen. Schauen wir uns als nächstes an, warum wir umkehren müssen. Ab Vers 20 wird man mit einer Seite von Jesus konfrontiert, mit der sich vermutlich nicht alle gleichermaßen wohlfühlen. Dort heißt es, Jesus fing an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Seine Wundertaten oder wörtlicher übersetzt mächtige Taten, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es mächtige Taten waren, denn damit kommen wir ihrem Sinn sehr viel näher. Wundertaten sind dazu da, um die unvergleichliche Macht Jesu zu zeigen. Allerdings muss man sagen, es waren auch dieselben Taten, die bei Johannes Zweifel hervorgerufen haben. Denn das Problem war, dass sie nicht sehr mächtig erschienen. Jesus befreite Johannes nicht aus dem Gefängnis. Er trieb die Römer nicht aus dem Land Israel. Nein, Jesus erweist seine Macht auf eine Weise, die für viele unbeeindruckend ist. Aber sie ist nicht weniger beeindruckend. Die Antwort, die Jesus den Jüngern des Johannes mitgibt, um seine Zweifel zu stellen, sie gibt uns Aufschluss darüber, woraus sie bestanden. Ich glaube, der Vers ist ja schon da. Dort heißt es, also er weist sie an, geht hin und sagt dem Johannes, was er hört und was er sieht. Sprich, diese Taten sind nicht erfunden, sondern das sind Augenzeugen, die nun zurückgehen zu Johannes. Was ihr hört und was ihr seht, das soll ihr weitergeben. Ja? Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das sind die Wundertaten, die die Identität von Jesus belegen. Auch wenn sie Johannes' Erwartung nicht erfüllen, sind es mächtige Werke. Modernste Medizin, selbst heute, kann sie immer noch nicht bewerkstelligen. Und natürlich sind es mehr als Werke. Es sind Zeichen. Zeichen seiner Macht. Ausrufezeichen hinter der Identität von Jesus. Und auch heute noch, wenn wir sie hören, dann tragen sie dieselbe Botschaft über Jesus in sich. Dieser Mensch verdient unsere Aufmerksamkeit. Dieser Mensch verdient unsere Aufmerksamkeit. Dieser Mensch kommt mit Gottes Macht ausgestattet. Man sollte ihm zuhören, wenn er uns zur Umkehr aufruft. Genau das hatten die genannten Städte hier allerdings versäumt. Und Jesu Worte ab Vers 21 lassen uns in keinen Zweifel darüber, was droht, wenn man sich genauso wie sie gegen Gottes Macht stellt. Kommen wir zu Vers 21. Dort sagt Jesus, weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon, den heidnischen Städten, erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom, dem Paradebeispiel an Sündhaftigkeit im Alten Testament, wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Sprich, manche religiöse Menschen werden im Gericht härter beurteilt werden als Menschen, die nie etwas von Jesus gehört haben. Und das sind warnende Worte. Es sind Worte, die uns zur Umkehr treiben sollten. Wenn man sie hört, muss man nicht mehr fragen, warum Umkehr? Alles andere wäre ein Verharren in Rebellion gegen diesen mächtigsten Mann des Universums. Und die kann er natürlich nicht ungestraft lassen. Es wäre ungerecht, wenn man sich gegen den rechtmäßigen König auflehnt. Dieses Verharren in Rebellion führt ins Gericht für diese Städte. Und anhand des Vergleichs zwischen Städten, in denen Jesus mächtig wirkte, und anderen, die dieses Privileg nicht hatten, lernen wir viel darüber, wie Gott am Tag des Gerichts richten wird. Und konkret will ich hier drei Punkte über Gottes Gericht nennen. Die sind nicht hier auf euren Folien, das heißt, jetzt müsst ihr zuhören. Drei Punkte über Gottes Gericht. Erstens sieht man daran, dass Gott es niemandem schuldet, vor diesem Gericht gerettet zu werden. Wenn er es jemandem schulden würde, hätte er sich Tyrus und Sidon und Sodom auf genau dieselbe Weise offenbaren müssen, genau wie den anderen drei Städten, damit sie gerettet werden können. Aber so schwer das für uns zu verdauen ist, zu akzeptieren sein mag. Gott schuldet keinem Menschen irgendetwas, auch keine Rettung. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gerade aus diesem Grund wiegt es umso schwerer, wenn man dieses Privileg hatte, wenn man diese Offenbarung gesehen und gehört hat und trotzdem nicht umkehrt. Jesus sagt hier, denen, die nichts von ihm wussten, wird es erträglicher gehen als den anderen. Er sagt nicht, dass sie gerettet werden, sondern er sagt, Gott schert nicht alle über einen Kamm. Gott richtet gerecht nach dem, was Menschen über ihn wissen konnten. Es wird im Himmel und in der Hölle eine Abwägung geben, Unterscheidung, je nachdem, auf welcher Basis man Jesus angenommen oder abgelehnt hat. Mit wie viel Wissen, was man draus gemacht hat. Das ist der zweite Punkt. Unser dritter Punkt schließlich daran an. Drittens, Gott weiß, wie sich Menschen unter anderen Umständen verhalten hätten. Ja, er weiß, wie Tyrus sich an der Stelle von Chorazin verhalten hätte oder Sidon von Bethsaida. Er weiß, wie die Sodomiter sich verhalten hätten, wenn sie das Gleiche wie Kapernaum gesehen und gehört hätten. Gott kann also unterschiedliche Umstände abwägen und er kommt zu einem fairen Urteil über jeden einzelnen Menschen, über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg, und das gilt auch für uns. Er weiß zum Beispiel auch, wie ein Nichtchrist heute, ein Freund oder jemand aus deiner Familie, der nichts von Jesus weiß, reagieren würde, wenn er das Evangelium gehört hat. Ja, und nochmal als Einschränkung, im Text sieht man auch, dass es nicht heißt, dass jemand gerettet sein kann, ohne in seinem Leben zu Jesus umgekehrt zu sein. Besonders deutlich sieht man das in der zweiten Hälfte von Vers 23. Dort sagt Jesus, wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Aber dann fährt er eben fort, dass Sodom deshalb nicht ganz aus Gottes Gericht errettet ist, sondern hier heißt es, es wird dem Land Sodom erträglicher ergehen am Tag des Gerichts. Nicht es wird errettet werden, sondern es wird ihm erträglicher gehen. Ja, also hypothetische Überlegungen wie wäre umgekehrt oder hätte Buße getan, können nicht retten. Was gilt ist, ist umgekehrt, hat Buße getan. Alles andere führt ins Gericht. Und das ist der Grund, warum auch wir zu Jesus umgekehrt sein müssen. Ja, das beginnt vielleicht mit einer ersten Entscheidung, einem prinzipiellen Ja zu Jesus, aber es setzt sich im ganzen Leben fort. Immer wenn wir entdecken, boah, hier gibt es noch einen Bereich in meinem Leben, ja, wo ich noch überhaupt nicht nach Jesu Willen lebe, bin ich zur Umkehr aufgefordert. Ja, und es ist deshalb besonders wichtig zu erkennen, er hat sich uns offenbart. Spätestens heute weißt du von Jesus. Und die Frage ist, hat er deine Aufmerksamkeit? Jesus hat uns gezeigt, wovon wir umkehren müssen. Er hat uns gezeigt, warum wir umkehren müssen. Und nun zeigt er uns, was Umkehr verheißt. Wenn man mit Gottes Gericht konfrontiert wird, reagieren die wenigsten Leute mit Jubel und Freude. Ich sehe auch jetzt nachdenkliche Gesichter vor mir, denn der Gedanke daran, dass manche Menschen gerettet werden und andere nicht, das stimmt uns traurig, vielleicht auch nachdenklich oder sogar ablehnend gegenüber dieser ganzen Idee. Wir vermeiden es gern, von Gottes Gericht zu sprechen. Das ist ein unangenehmer Gedanke. Umso überraschender ist vielleicht die Reaktion von Jesus nach all dem, was er gerade gesagt hat in Vers 25. Schaut es euch an. Er sagt, zu der Zeit begann Jesus zu sprechen, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen gezeigt. Jesus preist den himmlischen Vater. Er freut sich, weil er darin Gottes Gerechtigkeit erkennt. Jesus hat für sich erkannt, dass es gut ist, wenn Gott den Weisen und Klugen die rettende Offenbarung von Jesu Macht verbirgt und sie dafür anderen offenbart. Und ich denke, wir müssen uns klar machen, dass hier zwei Dinge parallel stattfinden. Die, die sich selbst für klug halten, verschließen sich damit auch Gottes Weisheit und seinen Wundertaten und was sie offenbaren. Überheblich lehnen sie Johannes und Jesus ab. Und damit bleibt eben auch die rettende Umkehr zu Gott für sie unmöglich. Allerdings bedeutet das nicht, dass Gott an dieser Stelle die Kontrolle verliert. Boah, dieser Mensch hat mich abgelehnt, ich wollte ihn retten. So denkt Gott nicht, nee. Auch wenn diese Menschen sich verschließen, eigenständig und dafür auch letztendlich verantwortlich sind am Tag des Gerichts, dann ist es doch gleichzeitig Gott selbst, heißt es hier, der aktiv das vor den Menschen verbirgt, wovor sie sich verschließen. Es ist gleichzeitig, also parallel, Gott, der es verbirgt und die Menschen, die es nicht wahrhaben wollen, die sich verschließen. Also Jesus erkennt Gottes souveränes Handeln in all dem. Sowohl in der Ablehnung der einen, die wie die Kinder auf dem Markt nicht zur Flöte von Jesus tanzen wollten. Jesus erkennt es aber auch im Verständnis der anderen. Sein Vater hat es den Unmündigen offenbart. Er hat es ihnen gezeigt und sie haben es angenommen. Vor der Welt erscheinen diese Menschen unmündig. Man könnte auch sagen, naiv. Ja, sie nehmen für sich keine Autonomie in Anspruch. Sie wirken vielleicht etwas unkritischer. Sie stellen sich nicht über Gottes Offenbarung durch Jesus Christus, sondern unter sie. Und anderen erscheinen sie deshalb irgendwie naiv. Sie stellen nichts in Frage, unmündig. Auch Paulus erkennt diesen Zusammenhang, wenn er das Kreuz von Jesus als die ultimative Weisheit Gottes beschreibt, die aber Nichtgläubigen wie eine Riesenverrücktheit erscheint. Und manchen wird der christliche Glaube immer als naiv erachtet werden. Jesus sagt, so hat es dem Vater gefallen, dass er diesen schlichten, unverschnörkelten Glauben, der Welt wie Unmündigkeit erscheint, mit der rettenden Erkenntnis belohnt, die Weise und Kluge nie aus eigener Kraft erreichen können. Gott übernimmt die Initiative her, er offenbart es. Und was er offenbart, den Kern dieser Offenbarung, gibt er in Vers 27 preis. Dort hilft Jesus uns verstehen, was Gott den Unmündigen zeigt. Zwei Dinge zeigt Gott laut Vers 27 durch die Wundertaten von Jesus. Erstens offenbaren sie, dass der Vater von Jesus Christus alle Dinge seinem Sohn übergeben hat. Ja, seht ihr das, Vers 27, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Ja, an diesen Wundern sehen wir, wer die Welt regiert. Gott hat die Regierungsgeschäfte über seine Schöpfung vollkommen in die Hand von Jesus gelegt. Alles ist ihm übergeben, alles von den subatomaren Räumen, die wir gerade erforschen, bis hin zu den kosmischen Konstellationen, die wir auch noch erforschen. Wir haben diese Grenzen noch gar nicht ausgelotet. Alles, alles steht unter der Herrschaft von Jesus. Jesus ordnet alles genau nach Gottes Plan und Gottes Willen. Das sehen wir jeden Tag in unserer Welt, um uns herum, wenn wir es wahrhaben wollen. Und genauso, wie er die Welt ordnet, genauso ordnet er, kann man sagen, auch die Menschheit. Er entscheidet sich vollkommen souverän, wem er Zugang zum Vater geben will. Erkenntnis vom Vater. Ja, hier heißt es, Vers 27, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Es hängt alles von Jesus ab. Also wir sehen hier, dass diese Wundertat nicht nur etwas über Jesus offenbart, sondern auch über Gott. Ja, wer Jesus erkennt, der erkennt, wie der Vater ist. Und das liegt einfach daran, dass Jesus selbst einer der vermeintlich Unmündigen ist. Ja, er macht sich nicht unabhängig von Gott. Er stellt sich nicht über seinen Vater, sondern unter ihn. Er tut nur das, was der Vater selbst tun würde. Und deshalb ist er der geeignete König über Gottes Schöpfung. Denn er spiegelt Gottes Wesen vollkommen wider. Wer den Sohn kennt, Wer ihn erkannt hat, er weiß, wer er wirklich ist, der erkennt auch den Vater. Und dieses Kennen ist auch eine Beziehung. Wer eine Beziehung zum Sohn hat, zu Jesus, der hat auch eine Beziehung zum Vater. Und es gibt keine andere Möglichkeit, wie man eine Beziehung zum Vater haben kann. In den Wundertaten von Jesus offenbart sich Gottes Wesen. Und wir lernen ihn kennen als jemand, der Blinde sehend macht, Lahme gehend, Taube macht er hörend, Tote weckt er auf und für die Armen und Bedürftigen, die Unmündigen mit anderen Worten, hat er die wunderbare Einladung des Evangeliums. Und wie wir schon gesehen haben, tragen diese sichtbaren körperlichen Wundertaten eine wichtige Symbolik in sich, denn sie zeugen von einer geistlichen Realität, die uns den Weg zu Gott hin öffnet, die uns überhaupt befähigt, diese Einladung wahrzunehmen. Jesus öffnet geistlich Blinden die Augen für Gott. Er befähigt geistlich Lahme zur Umkehr, dass sie sich auf den Weg zurück zu Gott machen. Tauben öffnet er die Ohren für Gottes Wort. Und geistlich Toten schenkt er ein neues Leben mit Gott. All das schenkt Jesus. Und zwar allen, die umkehren und Buße tun. Sie lädt er ein mit den Worten aus Vers 28 und 29 und 30, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Ich bin von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du dich gerade mühselig und beladen fühlst, beladen vielleicht mit Schuld vor Gott, vielleicht aber auch mit etwas ganz anderem, beladen mit Krankheit, belastet von einem Streit oder einer Situation auf Arbeit oder in der Familie, was auch immer dich gerade bedrückt und belastet. Jesus lädt dich ein und sagt, komm her zu mir, ich gebe dir neue Kraft dafür. Nimm dein Joch, nimm mein Joch auf dich. Und damit meint Jesus, kehr um, tu Buße, lass mich dein Leben regieren. Denn meine Regierung über dein Leben ist besser als deine Regierung. Ich kenne die Zusammenhänge in diesem Universum. Ich weiß besser, wie du dein Leben leben solltest, als du selbst. Jesus sagt, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin sanftmütig. Ich bin nicht je zornig. Ich explodiere nicht, wenn du was falsch machst. Ich bin von Herzen demütig. Ich maß mir nichts an. Ich belade dich nicht mit mehr Dingen, die du nicht tragen kannst, mit neuer Schuld und mehr Forderung. Im Gegenteil, mir kannst du das überlassen, was dir die Ruhe raubt. Ich übernehme deine Schuld und trage sie ins Kreuz. Ich sterbe deinen Tod und gebe dir neues Leben. Ich übernehme deine Last, wenn du mich leiten lässt. Und was ich dir auftrage in dieser Welt, ist leicht. Denn die Hoffnung, die ich dir gebe, die verleiht Flügel. Und Jesus sagt, all das kann ich für dich tun, weil der Vater mir alle Dinge übergeben hat. Also komm zu mir. Komm zu mir, ich leite alle Dinge zum Guten. Ich leite auch dein Leben zum Guten, wenn du es mir anvertraust. Ich gebe dir Ruhe für deine Seele. Kehrst du zu mir um? Ich denke, unsere innere Ausrichtung ist von Natur aus, dass wir nicht nach Gottes Pfeife tanzen wollen. Wir wollen uns nicht nach ihm richten, sondern lieber unser eigenes Ding in dieser Welt drehen. Wir wollen in Kontrolle sein, aber das ist ein mühseliges Dasein. Und je älter man wird, umso mühseliger wird es. Die Last, die wir tragen, wenn wir unser Leben nach eigenen Vorstellungen leben wollen, ist letztlich ein Vorbote von Gottes Gericht über uns. Und das sollte uns unruhig machen. Vielleicht macht es uns unruhig. Denn das führt in die Katastrophe und davor warnt uns Jesus. Er will uns damit nicht in Ruhe lassen. Wir wissen also, wovon wir umkehren müssen. Wir wissen, warum wir umkehren müssen. Aber warum würde man nicht umkehren wollen bei einer solchen Einladung zu Jesus? Wenn der König über die Welt uns einlädt in sein Reich, wenn er uns einlädt in seine Ruhe, warum würde man nicht umkehren? Also, hat Jesus deine Aufmerksamkeit? Bist du bereit, dein Leben neu ihm unterzuordnen? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diese wunderbare Einladung, die Jesus uns ausspricht. Eine Einladung, die uns die Möglichkeit gibt, aus dem Gericht errettet zu werden, indem wir zu ihm umkehren und von ihm Vergebung und neues Leben suchen. Schenk uns doch, dass wir diese Einladung annehmen. Und wenn wir schon länger Christ sind, dann schenk uns doch heute, dass wir so von Neuem bewusster und entschlossener annehmen, damit wir sein Joch auf uns nehmen, denn es ist leicht, und uns ihm unterordnen, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. In Jesu Namen. Amen.